Einheit. Einheit, ein schönes Wort, das auch schnell über die Lippen kommt, sowohl von Christen als auch von Ungläubigen, sowohl von Freigemeinden, von Freibaptisten, als auch von Ökumenen. Einheit ist ein festes Begriff, ein wichtiges Begriff. Aber unter dem Tugenden, wenn du es nennen kannst, ist es eigentlich nicht ein Tugend für sich. Einheit bekommt seine Tugendhaftigkeit, wenn du es sagen kannst, von etwas anderes. Als Herodes und Pilatus bei der Untersuchung und Gerichtsprozess von Jesus Freunde gewesen sind, haben sie eine Art Einheit erfahren. Aber das war gottlos. Es war komplett falsch und böse, als sie gegen Gott Einheit gefunden haben. Einheit ist nicht eine Tugend für sich, sondern Einheit hat auch Befordernisse, Aufforderungen. Und das ist in Kapitel 4 von Epheserbrief zu finden. Epheser 4, Verse 1 bis 16. Wenn du das zusammenstellen möchtest, geht es um zwei Worte. Und da möchte ich anfangen, bevor wir ein bisschen den Zusammenhang betrachten. Und zwar, er sagte in Vers 1, wandelt würdig der Berufung. Wandelt würdig der Berufung. Es geht darum, dass wir unser Leben gestalten würdig der Berufung, die Gott gegeben hat. Dass wir anders wandeln. Und dann gibt es ein zweites Wort in Vers 3, wo er sagte, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und diese ersten zwei Befehle, die Paulus gibt, sind für uns die Leitfaden für die ganze Stelle. Das Wort Einheit, das hier genannt wird, kommt auch wieder vor, später in Vers 13. Es geht um einen Leib und dem Herrn ein Gott und so weiter. Es geht hier um Wandeln und es geht um Einheit. So in dieser Stelle, wenn wir das zusammenfassen wollten, hier am Anfang, hier vorneweg, können wir sagen, es geht hier um dass wir wandeln in Einheit sollen. Dass wir in Einheit wandeln sollen. Wandelt in Einheit des Geistes. Der Brief zu den Ephesern wurde von Paulus geschrieben. Schreibt an diese Ortsgemeinde in Ephesus. Erstes Mal hat er Ephesus besucht, in so ungefähr vielleicht 52 nach Christus. Zweiter Besuch, so vielleicht ungefähr ein Jahr später. Und ist 3 Jahre dort geblieben, um denen zu belehren und denen zu befestigen in dem Glauben. Und nach dem Rückweg nach Jerusalem, auf dem Rückweg, vielleicht 1-2 Jahre später, traf Paulus wieder mit den Ältesten der Gemeinde, aber in Milet, nicht genau in Ephesus. Und so höchstwahrscheinlich, nachdem er nach Rom geschickt wurde oder in Gefängnis gekommen ist, hat er diesen Brief an den Epheser geschrieben, weil er sagt in Vers 1 von Kapitel 4, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn. Wir sitzen hier mitten in dem Buch von Epheser, ist der 4. Kapitel, nicht den 1. Kapitel. So sollten wir erst ein bisschen Zusammenhang merken, weil wir haben schnell vielleicht drüber gelesen, was er sagt in Vers 1, wenn er sagte, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Es gibt ein ganz kleines Wort mit 3 Buchstaben, der sehr wichtig ist in diesem Vers. Das Wort nun. Okay? Ich werde nicht eine ganze Predigt über das Wort nun geben. Aber das Wort nun ist für uns eine Verbindung zu dem, was er vorher gesagt hatte. Das heißt, hier fängt ein neues Teil an. Es sind die Anwendungen von den Wahrheiten, die er vorher gesagt hatte. Aber es ist nicht vom Neuan gefangen. Er sagte, nun oder deswegen, deshalb von dem, was ich schon gesagt habe, weil das wahr ist, wandelt würdig der Berufung. Befleißigt euch der Einheit des Geistes zu bewahren. So, was hat er vorher gesagt? In den ersten drei Kapiteln geht es um die Lehre. Es ist, wir können es wirklich nennen, es ist Paulus, es ist Theologie. Und es geht wirklich in der Tiefe. Man kann hier in diesem Verse ja, stundenlang Predigten halten. Es gibt so viele tiefe Wahrheiten von Kapitel 1 bis Kapitel 3. Und ich möchte nur ein oder zwei Verse betonen, und zwar in Vers 1 oder in Kapitel 1, in Vers 3, wo er sagte, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was wir in Christus bekommen haben, ist jede Segnung. Jede Segnung. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wenn du diesen Brief zusammenfassen möchtest, könntest du Folgendes sagen, dass dieser Brief geht darum, uns der Gemeinde zu zeigen, weil das Thema Gemeinde kommt immer wieder vor in diesem Buch, mehr als in anderen Briefen von Paulus, was Gott, der Vater, in der Gemeinde geschenkt hat durch Jesus Christus zu seiner Herrlichkeit. Was Gott in der Gemeinde für Segnungen gegeben hat, in Jesus Christus. Du kriegst diese Segnungen nicht nur, weil du Mensch bist, sondern du bekommst sie nur in Jesus. Zu seiner Herrlichkeit. Und was für Segen gibt es in Christus? Er sagt in Vers 4, wir werden auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das können wir nicht begreifen. Das haben wir gar nicht verdient. Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Uns vorher bestimmt zur Sohnschaft. Du darfst dich als Sohn Gottes nennen. Nicht nur allgemein aus deinem Schöpfer. Du kannst Gott Papa sagen. Wenn du Jesus kennst, wenn du in Jesus bist. Aber Vater. Vätern, viele haben versagt. Keiner ist vollkommen. Es gibt einen, der nie versagt. Ein ewiger Papa. Und der Heilige Geist gibt uns das Recht in uns und mutigt uns. Er ist dein Papa, dein Vater. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen einkommen lässt und Buße tust von deiner Sünde. Das ist die Segen, die wir in Jesus Christus bekommen. Das geht weiter. Erlösung durch sein Blut, Erlösung von der Sklaverei der Sünde, Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, versiegelt durch den Heiligen Geist. Wenn du Jesus Christus kennst, hast du den Heiligen Geist. Du bist mit ihm gesiegelt. Du brauchst keine neue Zeremonie, das zu bekommen. Du hast den Heiligen Geist. Du bist gesiegelt mit ihm. Und es geht weiter. Du warst tot in den Sünden, Kapitel 2. Aber er hat dich lebendig gemacht. Du bist in den Himmel gesetzt. Du hast jetzt alles, Vielfalt in Jesus Christus. Wir denken, okay, wenn ich das Heil Jesu habe, dann habe ich einen Eintritt im Himmel. Aber das ist nicht 0,1% von dem, was wir in Jesus bekommen haben. Schön, Himmel zu haben, absolut. Aber was wir schon haben in Jesus, ist so eine wunderbare Vielfalt und Reichtum. Und das hat Jesus uns gegeben. Ob wir es in Anspruch nehmen, ob wir das wahrnehmen, ist die Frage. Ich war mit Mark bei einer Jugendfreizeit, einer Winterfreizeit, und alle haben gesagt, dass es nicht schneien würde. Und es hat wirklich richtig geschneit in Bad Harburg. Und ich hatte einige Sachen dabei, so diese Winterunterhosen und so. Ich wollte mich wirklich ausrüsten, wenn wir Schlitten fahren gehen. Und ich war ja schon aufgeregt, ob ich alles dabei hätte und so. Und in der Aufregung, kurz bevor wir losgefahren sind zum Schlittenfahren auf dem Berg, also richtigen Berg, habe ich geguckt und wollte alle meine Sachen holen und konnte meine Unterhosen und dem Unterhemd, diese ganz feste Sachen, nicht finden. Oh Mann, okay, muss ich zurecht ohne kommen, und ich war ein bisschen enttäuscht, aber so war es. Okay. Was ich im Nachhinein herausgefunden habe, ich habe die doch dabei gehabt. Sie waren in meinem Koffer. Ich habe sie einfach auf die Schnelle in meiner Eile nicht finden können. Aber sie waren da. So ist es für viele, die Jesus kennen. Es ist alles da in Jesus. Aber wir nehmen das nicht in Anspruch. Wir haben alles in Jesus bekommen, aber trotzdem leben wir, als ob wir ihn nicht haben. Wir denken, dass wir immer noch die Welt und ihre Sachen brauchen, um Freude zu haben. Aber das ist alles in dem Koffer dabei. Die Freude, die Liebe, die Erfüllung. Aber wir lassen die Koffer zu und leiden in der Kälte und irritieren uns, dass es so ist. Paulus sagt, du hast es alles in Christus. Wenn du Jesus Christus wirklich kennst, hast du es alles bekommen in ihm. Und Paulus sagt in Kapitel 4, ich ermahne euch nun, weil ihr das alles bekommen habt in Christus, weil ihr schon in den Himmel gesetzt seid, weil du wirklich nicht dieses verdienen kannst. Es wurde geschenkt durch Gnade, nicht durch gute Werke, damit keiner sich rühmen darf. Weil du das alles bekommen hast, wandelt würdig diese Berufung. Was du in Jesus bekommen hast, wandelt würdig. Wandelt entsprechend, weil er das alles für dich getan hat. Und weil ihr zusammen in einer Gemeinde seid, ihr Juden und Nichtjuden, so war es in der Gemeinde, Juden und Nichtjuden, beide zusammen in der Ortsgemeinde, weil ihr diese Einheit in Christus habt, weil die Mauer weg ist, und nicht sagen können, hey, die Juden sind irgendwie besser als den Christen oder als die Nichtjuden. Oder Nichtjuden sagen können, naja, die Juden, sie waren im Alten Testament, wir sind im Neuen Bund. Ja, sie mussten unserer Leitfaden folgen jetzt. Nein, alle zusammen in Christus. Weil ihr diese Einheit habt, befleißigt euch, diese Einheit zu bewahren. Wandelt in Einheit. Dieses Thema habe ich nicht ausgesucht, weil wir ein großes Problem mit Einheit haben, sondern es geht darum, dass ich uns aufmerksam wieder machen möchte, was Gott in der Gemeinde tut, was die Ortsgemeinde ist und was für ein übernatürliches Wesen auch diese Ortsgemeinde ist. Das ist etwas von Gott. Nicht von Menschen. Es ist nicht von mir aus der Gemeinde, Gründer. Es ist von Gott gewollt. Und dass wir deswegen diese Gemeinde schätzen, dass wir persönlich und auch als Gemeinde würdig entsprechend dieser Berufung in Jesus wandeln. Mit Freude. Und mit Begeisterung. Und dass wir auch die Einheit des Geistes bewahren. Es ist kein Wunder mit diesem Hintergrund in dem ersten Verse, dass Paulus sagen würde, ich ermahne euch nun. Ich ermahne euch. Das ist keine leichte Sache, sondern es ist absolut notwendig. Ich ermahne euch, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Bewahr die Einheit. So fängt er an, wandelt würdig diese Berufung mit aller Demut und Sanftmut. Wenn wir in Einheit wandeln wollen, müssen wir verstehen, die Einstellung, die Gott hier sagt, ist absolut wichtig. Es geht hier um Demut, mit einer demütigen Haltung. Es ist interessant, wenn du über Demut redest, Menschen, die Jesus nicht kennen. Demut kommt uns vor, vielleicht uns auch oftmals, kommt das als schlechte Eigenschaft vor. So ein bisschen schwach. Demütige Menschen bringt nicht vieles. Es ist interessant, die Philosophen haben es auch als schlechte, negative Tugend gesehen oder Charaktereigenschaft. Demut ist nicht was Gutes. Man muss stark sein, man muss selbstbewusst sein. Man schafft das. Demut? Schwach. Paulus sagt, umgekehrt, wandert würdig der Berufung mit aller Demut. Nun, Demut ist nicht etwas, das du danach streben kannst und sagen, vielleicht nächste Woche kommt es auf mich zu, hey, ich habe Demut erreicht. Ich habe es bekommen. Okay. In dem Moment, wenn ich dir sage, dass ich Demut erreicht habe, erlangt habe, habe ich es verloren. Okay. Demut ist nicht etwas, das du danach streben kannst. Es ist etwas, das in dir, in mir wächst. Und zwar, wenn wir merken, was wir von Gott bekommen haben. Und wir merken, dass es gar nichts von uns aus gekommen ist. Deswegen sagt Paulus, es ist alles aus Gnade. Gerettet aus Gnade, nicht durch Werke, damit keiner sich rühme. Könnt ihr vorstellen, Himmel mit Leuten da, die das geschafft haben, die genug getan haben, dann sind sie im Himmel. Boah, der so ein Himmel würde ich nicht besuchen. Nein. Es ist alles Gnade. Wir sind alle da aus Gnade. Damit keine sich rühme. Mit aller Demut und Sanftmut. Mit Langmut einander in Liebe ertragend. Im Kurzen, es geht hier um die Frucht des Geistes, was wir in Galater 6 finden. Hat jemand den Heiligen Geist? Ist man mit dem Geist erfüllt? Dann wird er nicht viel Wundern tun. Die Frucht des Geistes ist nicht Wundern tun. Galater 6 sagt nicht, dass Frucht des Geistes Sprachen reden oder wie manche in Zungen reden ist. Nein, das Zeichen von dem Geist in dir ist Liebe, Demut, Langmut, Geduld und so weiter. Die, liebe Geschwister, die Tugend, die sind wirklich übernatürlich. Das kriegst du nicht von dir aus. Okay? Das ist ein Wunder. Viel mehr als jemand zu heilen. Die Frucht des Geistes in uns wirken, wandelt würdig diese Einheit. Das sollten wir tun. Das sollten wir, dieser würdige Wandel haben, weil es Gottes Sache ist, weil es von ihm berufen ist. Und diese Demut, Sanftmut, Langmut auch haben. Und dann sagt er, befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren. Es ist interessant, wenn wir überlegen, warum er das so sagen muss. Wir haben tatsächlich die Einheit in Christus. Es ist Fakt. Aber dann sagt er, wir müssen befleißigt sein, das zu bewahren. Es muss bewahrt werden. Das heißt, es ist möglich, diese Einheit nicht wahrzunehmen. Aber es ist absolut wichtig. Jesus hat es sehr wichtig gefunden. Er hat in seinem, wir nennen es hohenpriesterliche Gebet in Johannes 17, Stunden bevor er am Kreuz gegangen ist, sein Herz hat für seine Kinder, für seine Jugend, Jünger, hat er wirklich bewegt. Und er sagt, ich bin, sagt Jesus, nicht mehr in der Welt. Und diese, meine Jünger, sind in der Welt. Ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Nun, das ist, liebe Geschwister, eine heilige Einheit. Das ist richtige Einheit. Was Jesus mit dem Vater hatte, das ist perfekte, vollkommene Einklang. Das Wort Einheit hier ist nicht nur, okay, wir sind zusammen in der Gemeinde, zusammen in der Familie, dann haben wir eine Einheit. Es ist nicht nur ein freundlich sein, ein freundliches Lächeln. Freundlichkeit ist schon gut, okay? Wir sind eine sehr freundliche Gemeinde. Aber es ist nicht nur freundlich sein, sondern etwas viel mehr als das. Es ist etwas, das wesentlich tief in uns ist. Das Wort hat mit eins sein zu tun. Eins sein. Nicht nur Einheit haben. Ja, wir haben Einheit. Nein, es ist eins sein. Es ist ein Herz haben. Es ist mit einer Stimme zusammen das Lied zu singen. In einem Einklang. Das ist diese Einheit. Wandelt würdig der Einheit. Wandelt würdig des Einssein. Nun, das kommt vielleicht fast komisch vor. Vielleicht ist es fast unbequem in eine individualistische Gesellschaft, wo alles, jeder macht für sich. Und Jesus sagt, sei eins. Sei wie ein Leib zusammen. Mit dem gleichen Zweck, am gleichen Strang ziehen. Aber das ist Gottes Herz für seine Gemeinde. In Einklang. Die Frage ist, wo finden wir diese Einheit? Was ist richtige Einheit? Er sagt es hier, wie ich erwähnt habe, von Jesus selber bei seinem Gebet. Er sagte, bewahr die Einheit des Geistes. Die Einheit des Geistes. Es ist nur möglich, Einheit zu haben mit dem Geist Gottes dabei. Und was wir auch sehen, und jetzt möchte ich das zweite Mal, dass das Wort verwendet wird, erwähnen und merken. Schauen wir Vers 13. Er sagte was? Er sagt, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Es geht hier, liebe Geschwister, um Einheit des Geistes, dass wir mit Gott, dem Geist Gottes in Einklang sind. Und das können wir nur, wenn wir in Einheit seinem Wort sind. Mit Einheit seines Wortes. Einheit kommt nicht durch schön miteinander reden, nicht durch Zusammenarbeit, wie die Ökumenen sagen. Echte Einheit kommt durch Gott und die Lehre. Gott selber hat sein Wort gegeben und wenn wir in Einklang mit ihm sein wollen, müssen wir mit seinem Wort in Einklang sein. Einheit kommt durch die Lehre. Deswegen kann er sagen, Einheit des Glaubens. Nun, wenn du zweifelst, kannst du schon schauen in Vers 14, die keine Einheit haben, das sagt, denn wir sollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und hergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listigen, ersonnenem Irrtum. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Einheit kommt nur durch die Lehre. Und es gibt Geschwister, oder so Namenschristen, die sagen, dass sie Einheit haben, aber innerhalb ihrem Kreis, sagen wir, innerhalb ihrer Gemeinde, stimmt der Lehre nicht überein. Und erst wird vielleicht ausschauen, dass es Einheit gibt. Schön, alles gut. Auf einmal bewundern sich allen. Es geht auseinander. Ich habe das selber gesehen. Bei der Einheit der Lehre nicht da war. Es kann mit guten Geschwistern stattfinden. Ich spreche nicht schlecht über Menschen. Ich sage, es ist die Wahrheit, weil das ist, was Gott sagt. Deswegen müssen wir die Einheit fleißig bewahren. Die Einheit des Geistes. Und ich gehe zurück 2 Jahre. Rückspülen können, saß ich mit 3, 4 anderen Männern. Wir saßen am Tisch spätabend mehrere Stunden und haben durchgearbeitet ein Glaubensbekenntnis. Warum haben wir das gemacht? Es war sicherlich 20, 30 Stunden, ich weiß nicht mehr. Aber wir haben viel geredet, offen geredet, auch verschiedene Meinungen, aber immer mit der Schrift dann festgelegt, was glauben wir als Gemeinde? Das war keine nur leeres Geschwätz, oder unnützliche Rede über Theologie. Es war Tieftheologie, aber es war absolut wichtig, um den Mittelpunkt dieser Gemeinde festzulegen. Als ein Anker für uns. Dass es niedergefasst wurde in Schwarz-Weiß. Dass wir selber nicht ändern dürfen. Fest an der Bibel gebunden. Ist es ein vollkommenes Dokument? Natürlich nicht. Wir sind Menschen. Aber wir haben unsere Mühe gegeben, genau nach der Bibel das zu schreiben, damit die Lehre der Gemeinde fest niedergefasst ist für uns, damit wir fleißig die Einheit des Gemeindes, der Gemeinde bewahren können, die Einheit des Geistes. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Einheit haben. Die Einheit kommt nicht durch schöne Einstellungen, nicht durch viel Liebe füreinander. Liebe ist wichtig, das wissen wir. Aber ohne die Wahrheit gibt es keine Einheit. Und diese Einheit muss konsequent bewahrt werden. Nun, ich habe eine Frage. Wie können wir diese Einheit bewahren für uns persönlich? Wir haben ein Glaubensbekenntnis, okay? Ich möchte fragen, langt das? Haben wir dann diese abgehakt? Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Okay, haben das gemacht. Nächster Punkt, was sollen wir noch machen? Oder ist es noch für uns persönlich aktuell? Natürlich müssen wir das weiter fleißig bewahren. Weil die Tatsache ist, wir alle sind Sünder. Und immer wieder, auch wenn wir Jesus kennen, leben wir nicht im Einklang mit dem Wort Gottes. Ich denke, das merken wir alle, spüren wir täglich, oder? Hast du heute Morgen gespürt? Spürst du jeden Tag, okay? Bis ich in den Himmel komme, bis es vollkommene Einheit gibt, wird so sein. Wir müssen diese Einheit fleißig bewahren. Fleißig bewahren. Folge mir kurz hier. Okay. Wenn ich Jesus angenommen habe und ich wiedergeboren bin, ich habe den Heiligen Geist, ich habe des Geistes, sollte die Einheit automatisch sein, würden wir erst denken. Wir haben alle den Heiligen Geist, wir sind alle im gleichen Geist getauft worden, als wir Jesus angenommen haben. Nicht bei der Wassertaufe, sondern selbst bei der Bekehrung war er schon, Silas, waren wir alle im Geist Gottes getauft, haben wir diese Einheit. Es sollte einfach funktionieren, oder? Wir brauchen etwas. Wir brauchen etwas. Und zwar, was wir sehen, wieder in Vers 13. Schau das an. Er sagte, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Vielleicht sollte ich erst Vers 12 erst vorlesen. Er sagte, Vers 11 eigentlich, er hat die eine als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirtenlehre, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Was will Gott, dass wir erfahren, was ist nötig, damit wir in diesem Einheit wachsen können? Er sagte, dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens. In einem Wort kann ich das sagen. Änderung. Veränderung. Okay, du bist neuer Christ, du kennst den Herrn Jesus, Einheit sollte automatisch. Aber Gott möchte uns verändern. Ich bin froh, dass ich nicht genau im gleichen Zustand bin, wie ich vor 23 Jahren war, als ich jetzt erst Jesus angenommen habe. Ich bin froh, dass ich nicht stehen geblieben bin. Jesus will uns verändern, dass wir in dieser Einheit wachsen, bis wir alle hingelangen zur Einheit. Er spricht von Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi, dass wir uns verändern lassen. Deswegen, in den Verse danach, sagt Gott uns ein Weg, eine Art und Weise, wie er uns verändert. Es gibt mehrere, wenn wir den Epheserbrief durchschauen. Aber ich möchte mit diesem uns beschäftigen, weil es hier geht um die Gemeinde selber und ich denke, es ist schon ein Kernpunkt. Und zwar, was Jesus selber uns schenkt. Veränderung kann nicht von uns auskommen. Menschen versuchen das. Wir versuchen, Antworten zu finden. So haben wir auch in der Schule gelernt. Such in dir. Such in dir. Was in der Schule, wo Caleb jetzt ist, wo ihr auch wart. Okay? Such in dir die Wahrheit, dass du es rausholen kannst. Okay? Deine Augen zu, wo finde ich dann diese Veränderung, dass ich selber mich so zusammenreißen kann? Aber schöne Nachricht, Gott schafft das und ein Weg, wie er das schafft, er schenkt uns was. Er schenkt jeder Christ was. Schau mit mir in Vers 7. Er hat gerade gesagt, befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren und wir haben einen Gott, einen Geist. Deswegen gibt es diese Einheit, das ist überhaupt möglich. Und an das 7, jedem Einzelnen von uns aber, ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Jesus schenkt Gaben zu den Geschwistern in der Gemeinde, damit wir in dieser Einheit wachsen. Er schenkt es wen in der Gemeinde? Nur die Vorsteher in der Gemeinde? Er schenkt es jedem Einzelnen, der in Christus ist, kriegt Gaben. Nicht nur für sich, dass er wachsen kann, sondern damit er der Einheit des Geistes bewahren kann. Das ist, was Gott in der Ortsgemeinde getan hat und weiter tut. Was sind diese Gaben? Sie sind an anderen Stellen aufgelistet, sprich von Liebe, von Geben, anderen spendieren können. Manche haben mehr Eigentümer, dass sie weitergeben können. Ermutigung. Es gibt viele Gaben, die uns schenken, die Gott schenkt. Und die kommen von Jesus. Und was er hier erwähnt, ein paar, und die sind nicht, damit die anderen ausgeschlossen sind, aber die sind schon anscheinend, war Paulus die betont, wichtig. Und zwar in Vers 11. Er sagte, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Du hast hier dann vier Begriffe, eigentlich fünf, aber Hirten und Lehrer sind quasi einen in dem Griechisch. Du hast die Aposteln. Die Aposteln sind so ungefähr bis 95, sind sie alle ausgestorben. Die Aposteln haben Jesus selber gesehen, haben selber mit ihm seine Auferstehung erfahren. Sie sind die Aposteln. Du hast auch Propheten genannt. Und wir müssen den Zusammenhang verstehen, er spricht von Aposteln und Propheten. Propheten waren im Alten Testament. Sie waren der Prediger im Alten Testament. Und wenn wir sagen Prediger, die Israeliten haben gedacht, Prophet. Die Propheten haben gepredigt. Wir denken, Prophet war nur jemand, der über die Zukunft redet. Sie haben schon über die Zukunft geredet. Aber nicht nur. Sie haben eigentlich tatsächlich, hauptsächlich gepredigt. Sie waren Prediger. Sie waren Verkündiger. Und die haben eine wichtige Aufgabe. Ich sage es nur kurz. Apostel und Propheten haben eine wichtige Aufgabe. Die Apostel im Alten Testament und Apostel im Neuen Testament, sie haben die Grundlage, die Apostel, der Gemeinde gelegt. Deswegen erwähnt er die. Sie waren wichtig für die Gründung der Gemeinde. Aposteln und Propheten. Sie sind klar hier nicht erwähnt als feste Stellen in der Gemeinde. Das finden wir in anderen Stellen, was sie sind. Es gibt zwei. Ältesten und Diakone. Paulus nennt sie. Aber hier merken wir, dass die Urgemeinde hat Aposteln und Propheten auch bekommen. Es gibt auch aber Hirten und Lehrer. Und dieses Wort Hirte wird auch für Ältesten benutzt. Ganz ehrlich, ganz genau für den Epheser Ältesten. Sie waren die Aufgabe gegeben, die Gemeinde Gottes zu weiden. Die Ortsgemeinde Ephesus zu weiden. Das ist das Wort für Hirtendienst zu machen. So, was hat Jesus gegeben? Er hat jeden, der Jesus kennt, Gaben gegeben. In der Gemeinde auch, dann betont er jetzt ein paar. Und zwar für uns aktuell Hirten und Lehrer. Nun, ich erwähne das nicht, weil ich Pastor bin. Das ist eigentlich unangenehm, das zu erwähnen, selber als Pastor, ich sage ganz ehrlich. Aber weil Gott das betont als etwas Wichtiges für die Einheit des Glaubens. Einheit der Gemeinde. Und auch für die Gemeinde, damit sie ausgerüstet werden. Schauen wir Vers 12. Sie sind gegeben, Aposteln, Propheten, Evangelisten. Evangelisten habe ich nicht erwähnt. Sie sind Männer, wenn du in eine Apostelgeschichte schaust, Philippus zum Beispiel, das Evangelium weitergegeben haben. Andere als Hirten und Lehrer. Für welchen Zweck? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Nun, du sagst, ich habe schon den Heiligen Geist. Ich brauche nicht gelehrt werden. Eigentlich, Gott sagt im Gegenteil. Er sagt, du brauchst die Gemeinde. Du brauchst Menschen, Männer, die begabt sind, zu lehren. Das brauchen wir alle. Das brauche ich auch aus eurem Pastor. Dass wir lernen von anderen, die erfahrener sind, die den Gaben von Jesus Christus bekommen. Nun, manche nennen es, boah, das klingt überheblich. Sie stellen es höher als anderen. Überhaupt nicht. Wenn man das selber sagen möchte und sich selber hochbringen möchte, pass mal auf. Pass mal auf. Jemand, der wirklich von Gott berufen ist, eine Gemeinde zu leiten, will das eigentlich nicht. Einerseits. Aber er weiß, dass es von Jesus ist. Und dass er das machen muss. Und dass er diese Verantwortung hat. Es kommt von Jesus. Damit wir ausgerüstet werden können. Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Damit wir dienen können. Damit wir ausgerüstet werden, anderen zu dienen. Das ist für mich mein Hauptziel für uns als Gemeinde, dass wir ausgerüstet sind für den Dienst. Nicht umgekehrt, euch unmündiger zu machen, überhaupt nicht, sondern euch fähiger zu machen, anderen zu lehren. Ich will nicht, mein Ziel ist nicht, allein Jüngerschaft mit anderen zu machen. Mein Ziel, sage ganz offen, ist, dass wir mehrere, Dutzende in unserer Gemeinde haben, die Jünger machen. Jüngermacher sind. Das ist, was Paulus als Ziel hatte. Er hat Timotheus ausgebildet, ausgesandt. Timotheus hatte gesagt, du machst das mit anderen, die anderen auch beibringen werden. Das war schon ein Gang vor 2000 Jahren. Und es geht noch weiter heute in Eckental. Dass Jüngermachern gemacht werden. Was macht der Herr Jesus? Das schafft der Herr Jesus durch seine Werkzeuge. Auch durch Hirte und Lehrer. Deswegen, das ist der ganze Zweck hinter zum Beispiel der Bibelstunde mittwochs. Nicht nur etwas Schönes zu bekommen, damit ich ja etwas, so wie wenn wir, dass wir eine Kältung haben, etwas, das wir lutschen können, das tut besser, mein Hals ist ein bisschen heiß, dann kriege ich was besser, dann Mittwoch kriege ich was zu lutschen, würde ich mir besser. Nee, es ist uns auszurüsten, damit wir anderen die Wahrheit geben können. Das ist Gottes Plan für seine Gemeinde. Das ist das Werk auch hinter TTZ. Nicht uns für Wissen zu sammeln, sondern es geht um Jesus, dass wir ausgerüstet werden, anderen die Wahrheit klar zu sagen und die Wahrheit richtig zu schneiden und auszulegen. Das ist Gottes Zweck für seine Gemeinde. Das ist Gottes Zweck für uns. Die Zeit ist längst vorbei. Es tut mir leid. Aber ich möchte euch fragen, seid ihr, habt ihr diese Einstellung, hast du, sag ich persönlich, hast du diese Einstellung, die Einheit des Geistes zu bewahren? Ich denke, ich spüre, dass wir das haben wollen. Aber so ein Text kann uns dann klar vor Augen bringen, was Gott vorhat, was Gott in der Gemeinde zu seiner Herrlichkeit tut, immer noch heute, hier in geschneiden Eckental. Geschneiden, verschneiden Eckental. Was er heute tun möchte, was er heute tut durch sein Wort. Und es ist Jesus' Werk. Und er macht das in unserem Herzen. Lass dein Herz aufgemacht werden zu dem, was Gott mit dir tun möchte, in deinem kurzen Jahre auf dieser Erde. dass du wie Paulus, Timotheus, Titus und die anderen, die von ihm ausgesandt sind, dass wir das weitermachen für die nächsten Generationen, damit in 100 Jahren es Hunderte geben könnte, Tausende geben könnte sogar, die jünger gemacht wurden, weil die Wahrheit weitergegeben wurde von einem zu dem nächsten, dass wir nicht für das jetzige Leben leben, sondern für die Zukunft. Und dass wir diese Einheit unter uns in der Lehre bewahren, fleißig bewahren. Und dass wir zusammenwachsen, wie er sagt hier, in der volles Mannesreife, in unserem Haupt Jesus Christus. Weil, liebe Geschwister, es geht letztendlich nicht um diese Gemeinde. Es geht gar nicht um mich als Pastor der Gemeinde. Es geht um unseren Haupt Jesus Christus, ihm zu ehren, uns von ihm verändern zu lassen. Lass ihm das wirken in dir. Gibt es was in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich lebe für das? Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht eine gute Sache. Aber es verhindert dich, diesem von Gott gegebenen Plan zu erfüllen. Und du weißt es hier. Du weißt es in deinem Herzen. Sag dem Herrn heute Morgen: Okay, Herr. Ich bin bereit, das abzugeben, um diesem ewigen Zweck zu erfüllen, um ein Werkzeug in deinem Hand sein zu dürfen. Tu das in mir. Schenk mir mehr von den Gaben, das zu tun. Lass dich von den von Gott gegebenen Ortsgemeinde, lass dich ausrüsten, um ein Werkzeug zu Gottes Ehre sein zu können. Wir wollen beten. Lieber Heiland, diese Gemeinde gehört dir. Du hast es ins Leben gerufen. Und wir möchten nur, können nur in Demut sagen: Wie groß bist du, Herr? Wie gnädig. Hilf uns, Herr, in dir zu wachsen. Hilf uns nicht mit Ablenkungen oder weniger Sachen von wenigen Wert uns belasten zu lassen und wegschauen von dir zu schauen, sondern hilf uns, Herr, zu dir aus unserem Haupt zu schauen und deinen Zweck zu erfüllen, bis du wiederkommst. Hilf uns, Herr, jünger zu machen. Hilf uns, deinen Willen zu tun. Amen.